Der Schriftsteller Gerhard Zwerenz erzählt folgende Geschichte. Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen. Auch mit Familie Dörfelt von gegenüber verband uns eine jahrelange Freundschaft. Bis die Frau sich kurz vor dem Fest unsere Bratpfanne auslieh und nicht zurückbrachte. Als meine Mutter dreimal vergeblich gemahnt hatte, riss ihr eines Tages die Geduld und sie sagte auf der Treppe zu Frau Muschk, die im vierten Stock wohnt, Frau Dörfelt sei eine Schlampe. Irgendwer muss das den Dörfels hinterbracht haben, denn am nächsten Tag überfielen Klaus und Achim unseren Jüngsten und prügelten ihn windelweich. Ich stand gerade im Hausflur und heulte. In diesem Moment trat Frau Dörfelt drüben aus der Haustür. Ich rannte über die Straße, packte ihre Einkaufstasche und stülpte sie ihr über den Kopf. Sie schrie aufgeregt um Hilfe, als sei sonst was los. Dabei drückten sie nur die Glasscherben etwas auf den Kopf, weil sie ein paar Milchflaschen in der Tasche gehabt hatte. Vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen, aber es war just um die Mittagszeit und da kam Herr Dörfelt mit dem Wagen angefahren. Ich zog mich sofort zurück, doch Elli, meine Schwester, die mittags zum Essen heimkommt, fiel Herrn Dörfelt in die Hände. Er schlug ihr ins Gesicht und riss ihr an den Haaren. Das Geschrei lockte unsere Mutter ans Fenster und als sie sah, wie Herr Dörfelt mit Elli umging, warf unsere Mutter mit Blumentöpfen nach ihm. Von Stund an herrschte erbitterte Feindschaft zwischen den Familien. Wir haben das unsere getan. Schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die Nachbarn tanzen einen sonst auf der Nase herum. Kennst du das auch, wie sich aus einem falschen Wort eine Lawine der Feindschaft entwickelt? Natürlich kennst du das. Hast du auch einen solchen scheinbar unentrinnbaren Teufelskreis schon erlebt? Natürlich hast du das schon erlebt. Und hast du schon einmal solch eine verheerende Spirale selbst in Gang gesetzt? Das kannst du dir nur selbst beantworten. Lass uns einen Augenblick darüber nachsinnen. Was sagt Jesus in der Bergpredigt zu unserer Frage? Jesus spricht: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich nun sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebet eure Feinde. Amen.
November 13, 2015. Ich weiß nicht, ob es klingelt bei diesem Datum bei euch, ob Bilder vor Augen stehen. Bei den Terroranschlägen in Paris stirbt damals im Bataclan Hélène, die Frau von Antoine Léry. In einem offenen Brief auf Facebook wendet er sich, der Ehemann, wenige Tage später an die Täter. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt. Das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes. Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, und ich will es auch nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann muss jede Kugel, die den Körper meiner Frau getroffen hat, dann muss jede Kugel eine Wunde in sein Herz gerissen haben. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr es darauf angelegt habt, auf den Hass mit Wut zu antworten, würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger misstrauisch beobachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfer, verloren. Der Spieler ist noch im Spiel. Meinen Hass bekommt ihr nicht. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Tatsächlich, das wissen wir meist alle, dass dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, in der jüdischen Bibel, in der Tora steht, in unserem Alten Testament, natürlich auch im Neuen. Das, den Feind zu hassen, steht nicht in der Bibel. Das haben Menschen so ausgelegt. In der Zeit Jesu war man durchaus vertraut mit den Schriften der jüdischen Gemeinschaft von Qumran, in denen es unter anderem heißt, Gott hat befohlen, alles zu lieben, was er erwählt hat, aber alles zu hassen, was er verworfen hat. Das klingt nach, nicht wahr? Das kennen wir aus der Presse. Wenn wir Dinge häufig genug hören, haben wir sie verinnerlicht. Sie fangen an zu leben. Das lebte. Menschen tragen von jeher das Bedürfnis in sich, der Liebe Grenzen zu setzen. Bis hierher und nicht weiter. Das kann keiner von mir erwarten, dass ich den Menschen liebe, der so feindlich mir gegenüber sich verhält. Alles hat seine Grenze. Kennen wir alle. Menschen tragen von jeher das Bedürfnis in sich der Liebe, Grenzen zu setzen, weil sie spüren, dass ihre Fähigkeit, auch den Feind zu lieben, über die Grenze der eigenen Kraft hinausgeht. Die Fähigkeit, den Feind zu lieben, ist eben etwas Übermenschliches. Sie ist göttliche Lebens- und Liebesenergie aus einer anderen Welt, aus einem Reich, das eben nicht von dieser Welt ist, wie Jesus sagt. Das zu leben, meinen Hass bekommt ihr nicht, spiegelt die Kraft der ungeteilten Liebe Gottes, die Jesus in diese Welt hinein offenbart hat. Jesus sagt, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und diese gelebte, ungeteilte Liebe eben auch gegenüber unseren Feinden macht uns erst zu Kindern Gottes. Haben wir es gut gehört? Die DNA Gottes, unsere Gottesebenbildlichkeit zeigt sich darin, dass wir ohne Grenze lieben, wie Gott liebt. Die Liebe Gottes gilt für alle gleich, ob sie nun gut sind oder böse, ob sie nun Gerechte sind oder Ungerechte. Sind wir Gottes Kinder, so erweist sich diese göttliche DNA, ja, an uns, indem wir sagen, meinen Hass bekommst du nicht. Vielmehr bekommt ihr die ungeteilte Liebe von mir, die Gott mir in Christus geschenkt hat. Die Liebe, die, ja, die bis in den Tod reicht, die bekommt ihr. Und jetzt höre ich euren stummen Protest. Vielleicht sagt ihr auch, Thomas, das lebst du doch selbst nicht in der Radikalität. Recht habt ihr. Das kann ich nicht abdecken mit meinem Leben. Wohl wahr, aber es steht hier. Es steht im Wort Gottes. Und ich kann mich da nicht herumschlingern und daran vorbeiwinden. Es ist Gottes Wort. Und wenn ich also Jesus ernst nehme, darf ich davon kein Jota, also den kleinsten Buchstaben sozusagen des jüdischen Alphabetes, kein Jota davon wegnehmen. So heißt es. Und Jesus legt noch einen drauf. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Boah, ey. Nun hat Vollkommenheit, obwohl das uns natürlich im Griechischen überliefert ist, aber Jesus ist Jude und er denkt jüdisch, er denkt semitisch, hat die Bedeutung von Vollkommenheit eine andere, einen anderen Klang, als wir mithören. Vollkommenheit hat bei uns immer irgendwas mit Perfektion zu tun. Das ist nicht gemeint. Jesus fordert Ganzheit. Der semitische Sinn der Vollkommenheit ist ganz und vollkommen. Nicht sowohl als auch, also Liebe und Hass, sondern entweder oder, Liebe oder Hass. Das ist gemein. Jesus stellt uns mit diesen Worten in diese radikale Entscheidung vor Gott, der von seinem Wesen her bedingungslos liebt. Jesus, der dies sagt, wird es dann als Sohn Gottes bis in den Tod hinein leben. Am Ende sagt der Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das anderes als Feindesliebe? Noch einmal, Jesus stellt uns mit dem Vollkommenheitsgebot in die radikale Entscheidung. Gehorsam, sich ganz in die Nachfolge zu stellen oder ungehorsam. Ihr merkt, es wird nicht besser, ne? Es wird eigentlich immer schlimmer. Jesus stellt uns mit diesem Vollkommenheitsgebot in diese radikale Entscheidungssituation, wie er es schon auf andere Weise dann später mit dem reichen Jüngling getan hat. Er hat nämlich zu ihm gesagt, verkaufe alles, was du hast und dann folge mir nach. Und viele wissen, was dann folgt. Er ging traurig weg, weil er viele Güter hatte, weil er viel Besitz hatte, von dem er nicht lassen wollte. Der reiche Jüngling scheitert an der Aufgabe, die Jesus ihm stellt, was das eine, was ihm fehlt an seiner Vollkommenheit, weil dieses eine das Ganze ist, was gefordert ist, nämlich er selbst, als ganze Person. Das ist gefordert. Voll und ganz. Siegbert, dich als Person. Mich. Mit Haut und Haaren. Und lass es dir sagen, wenn du den Schmerz dieses jungen, reichen Mannes nicht wirklich nachvollziehen kannst, nicht nachvollziehen kann, wie er da abgezogen ist in seiner Traurigkeit wie ein geprügelter Hund, weil er dachte, es ist alles Paletti, ich habe alles geleistet und dann muss er das hören. Wer das nicht versteht, mit Verlaub gesagt, der hat in der Tiefe noch nicht verstanden, um was es geht, um was es bei Jesus geht. Ich erinnere euch eigentlich an die Taufe. Ganz oder gar nicht. Ich frage jeden Täufling im Taufwasser, ob er ein für alle Mal sein Leben, nicht etwas von seinem Leben, nicht nur seinen Willen oder was weiß ich, seinen Besitz, sondern die ganze Person Christus übereignen will. Darum geht's, nicht weniger. Die Vollkommenheit, die Jesus fordert, ist keine menschliche Tugend. die jedem von uns mit nur etwas gutem Willen sozusagen handläufig zur Seite steht. Die Feindesliebe ist nicht mit dem Herauskratzen der letzten menschlichen Reserven zu verwirklichen, die jeder Mensch irgendwo noch als Ressource hat. Nein, auch das nicht. Zu sagen, meinen Hass bekommt ihr nicht, ist nicht im Bereich des menschlich Machbaren. All das ist übernatürliche Zuwendung Gottes, die uns von ihm her durch zweierlei Weisen zufließt. Das eine ist, indem du dem Ruf Jesu nach Vollkommenheit, nach Ganzheit in der Nachfolge vertrauensvoll und darum bedingungslos Gehorsam leistet. Ich habe bewusst diesen Begriff des Gehorsams gewählt. Und das Zweite, indem du im Gebet der Liebe Gottes dich zuwendest und ihre verwandelnde Kraft an dir erlebst. Zum Ersten, leiste dem Ruf Jesu nach Vollkommenheit, nach Ganzheit in der Nachfolge vertrauensvoll und darum bedingungslos gehorsam. Weiche dem Wort Jesu nicht aus und weiche es auch nicht auf. Indem du es durch die Schaffung von Ausnahmen sozusagen auf das Niveau deines eigenen menschlichen Lebens herunterziehst. Wenn wir manchmal Dinge lesen in der Bibel, denken wir vielleicht, so kann Jesus das doch nicht gemeint haben, oder? Und meistens hat er es so gemeint. In seinem Buch Vom Weitwerden des Herzens schreibt Archimandrite Zacharias Folgendes: Ohne die Erfahrung von Schmerz und Pein kann ein Christ nicht die Tiefe des Daseins erkennen und bleibt ein Fremder in Bezug auf die Liebe, die Sünde und Tod überwindet. Ohne die Erfahrung von Schmerz und Pein kann ein Christ nicht die Tiefe des Daseins erkennen und bleibt ein Fremder in Bezug auf die Liebe und die Sünde und Tod überwindet. Deshalb sagte ich, wenn du den Schmerz und die Traurigkeit, mit der der junge Mann von dort abzog, wie ein geprügelter Hund nicht nachvollziehen kannst, hast du etwas in der Tiefe bei Jesus noch nicht verstanden. Nachfolge leben, wir haben uns nicht abgesprochen mit diesem Kampfeslied, was ihr eben genommen habt, aber genau darauf kommt es an. Nachfolge Jesu, leben im Reich Gottes bedeutet Kampf, manchmal bis aufs Blut. Kämpfen in der Kraft Christi gegen meine menschliche Natur. Das ist das Kampffeld, was Paulus sagt. Beschreibt. Und das hat, wie du schon gebetet hast, Beate, wirklich nichts mit blutigen Schwertern zu tun, sondern mit dem Kampf gegen mich selbst, gegen die Härte meines Herzens. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, lesen wir: Aber du, Mensch Gottes, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Alles Früchte des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen, nämlich in der Taufe. Und Paulus schreibt noch im 1. Korinther 9: Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Ohne diese Bereitschaft zum Kampf gegen mich selbst, meine menschlichen Neigungen, Gottes Gebote respektive das Feindesgebot auf mein menschliches Niveau herunterzuholen, ohne diese Bereitschaft zum Kampf werden wir das Reich Gottes nicht gewinnen, sagt Jesus. Ohne die Bereitschaft zur Kreuzesnachfolge wird uns keiner als Kinder Gottes identifizieren. Eine harte Rede, nicht? Schauen wir auf Jesu Kampf bis zum Tod. Matthäus 26 wird berichtet, dass er mit den Jüngern im Garten Gethsemane ist und ihnen sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann ging er zum zweiten Mal und betete alleine. Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und damit kommen wir zum zweiten und letzten. Ich sagte, die übernatürlich verwandelnde Kraft wächst uns zu. Zum einen, indem wir dem Ruf Jesu nach Vollkommenheit, nach Ganzheit in der Nachfolge vertrauensvoll und bedingungslos Gehorsam leisten. Und zum zweiten, indem du dich im Gebet der Liebe Gottes zuwendest und ihre verwandelnde Kraft erlebst. Wenn wir kämpfen und ringen mit dem Gebot Jesu, die Feinde zu lieben, dann kommen wir immer wieder an die Grenze, wo wir vor uns selbst erkennen, Jesus, ich bin mit meiner eigenen Kraft am Ende. Ich spüre nur Wut. Ich spüre nur Hass. Ich spüre, dass ich vollkommen überfordert bin. Wenn wir nicht kämpfen, kommen wir nicht an diese Grenze. Und erleben auch nicht, dass sie erweitert wird durch Gottes Geist. Ich glaube, dass das ein Grundgeheimnis ist des Reiches Gottes. Dass wir an der Stelle nur in der konsequenten Nachfolge immer wieder unsere Grenzen erleben und auch merken, dass wir schuldig werden aneinander. Und wisst ihr was, das ist für Jesus gar nicht das Problem. Sein Problem ist unsere Lauheit am Punkt der Nachfolge. Dass wir nicht kämpfen und nicht sagen, Herr, ich bin überfordert, ich kann es nicht, ich brauche deine Kraft. Das ist der Punkt der Nachfolge, wo wir erleben, wo wir Schritt für Schritt verwandelt werden. Das Reich Gottes besteht nicht in Perfektion. Es besteht im Wandel, im Hineingestaltet werden, in das, was am Ende erst im Reich Gottes wirklich vollkommen da sein wird. Noch nicht hier. Aber wenn wir das nicht tun, werden wir kein Wachstum erleben. Und Gott kommt es darauf an, dass wir ihm Glauben schenken, dass wir an die Grenzen gehen unserer Möglichkeiten, dass er uns, wenn wir an diesen Grenzen sind, seine Liebe schenkt und wir plötzlich merken, sie ist wirklich übernatürlich. Das ist Menschen, nicht Menschen möglich, sondern das ist nur in der Kraft Gottes möglich. Wenn wir kämpfen, ringen wir mit dem Gebot Jesu, die Feinde zu lieben, dann kommen wir, wie gesagt, immer wieder an diese Grenze. Jesus, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und Jesus antwortet dir mit den Worten, die er seinen Jüngern schon gesagt hat, als er den reichen Jüngling hat davonziehen lassen. Er sagte zu ihnen, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und als die Jünger das hörten, waren sie vollkommen aus dem Häuschen, haben gesagt, wer kann dann noch ins Reich Gottes kommen? Was ist die Antwort Jesu? Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das sollen wir verinnerlichen, das sollen wir ins Herz nehmen, das sollen wir an diesen Grenzen unseres Lebens, wo wir immer wieder erleben, dass wir menschlich unfähig sind, die Feinde zu lieben, das sollen wir aufnehmen, aufsaugen wie ein Schwamm. Ja, das ist Gottes Kraft. Menschen ist das nicht möglich, aber Gott ist das möglich. Kommst du mit dir selbst kämpfend mit dem Gebet zu Jesus, Jesus, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft, dann sagt er dir, bei Menschen es ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich sagte, die Vollkommenheit des Reiches Gottes besteht nicht im Sein, sondern im Werden. Die Vollkommenheit geschieht also kämpfend, wachstümlich, darum ringend. Und dazu werden wir aufgefordert. Papst Franziskus hat gesagt, wenn einer für den betet, der einem Leid zufügt, so ist es, als käme der Herr mit dem Salböl und bereite unsere Herzen für den Frieden vor. Und zu Gott sollen wir sagen, ändere sein Herz. Er hat ein Herz aus Stein, doch du ändere es. Gib ihm ein Herz aus Fleisch, damit er ein gutes Gespür hat und Liebe. Allein diese Frage lasse ich euch, und jeder soll mit seinem Herzen antworten, bete ich für meine Feinde? Bete ich für die, die mich nicht gern haben? Wenn wir mit Ja antworten, werde ich sagen, mach weiter, bete mehr, das ist der gute Weg. Und wenn die Antwort Nein lautet, sagt der Herr, du Armer, auch du bist Feind den anderen geworden. Unser Gebet richtet sich nicht einfach an Gott und er erhört es. Wir denken immer, unser Gebet kommt zu Gott und dann landet es beim anderen, dass es erhört wird. Aber das Gebet kommt so zurück zu uns, verändert unser Herz und dann erst geht es zum Nächsten. Das ist der Weg der Wandlung Gottes. Deswegen ist das Gebet so wichtig. Es bereitet uns vor, dass wir selber Empfänger dieser Kraft, dieser wandelnden Liebeskraft Gottes werden. Bete ich für meine Feinde, wird mein Herz selbst verwandelt durch die Kraft der Liebe Gottes. Und ich kann sagen, meinen Hass bekommst du nicht. Meinen Hass bekommst du nicht. Du bekommst stattdessen die Liebe Gottes, die durch mich hindurch zu dir fließt. Ich sah neulich in der Sendung 37 Grad, finde ich manchmal sehr interessant, Menschenschicksale, und da hatten sie einen Mann Mitte 40, da ging es so um Leute, die in den 40ern sind, ein Hamburger, der auf einem Containerkran arbeitete und dieses riesige Ding mit so einem kleinen Joystick steuerte. Da war ganz wenig Kraft nötig und er machte das und dieses riesige Ding schoss nach vorne, hob die Dinger hoch. Alles nur durch eine kleine Bewegung und der Strom setzte die Kraft in Gang. So ist das mit dem Gebet. Wir sind diejenigen, die das in Gang setzen und Gott setzt seinen Strom der Liebe in Gang, der in uns die Kraft zu lieben einfach sichtbar macht. Und manchmal brauchen wir sogar die Hilfe von anderen dazu, weil wir so begrenzt sind und so hilflos uns fühlen. Das Geheimnis ist ja, wir werden arm. Je mehr wir in diesen Kampf einsteigen, merken wir, wie arm wir sind. Und das ist gut so. Das ist der Raum, wo Jesus stark werden kann. Und manchmal ist es so, dass wir so arm werden, dass wir die anderen dazu brauchen, dass sie mit uns beten. Da reicht unser eigenes Gebet nicht. Da können wir die anderen nur bitten, betet mit mir, helft mir, ich habe so einen Hass in mir gegen diese Person. Helft mir, dass ich da rauskomme. Betet mit mir, dass ich die Kraft Gottes bekomme, zu lieben, meinen Feind zu lieben. Und das, merkt ihr, bedeutet, ich muss mich offenbaren, wie ich bin. Was hilft's? Gott weiß das ohnehin. Warum sollte ich das nicht auch anderen teilen? Und dann ist das manchmal so, ich sah neulich so, kommen meine Fernseherlebnisse hier, aber über eine Kampfausbildung bei Spezialeinheiten der Bundeswehr, da ging es darum, dass die auch über so große Hürden drüber mussten. Und einige haben es nicht geschafft. Und dann kamen zwei von hinten und hoben ihn dann hoch und schoben ihn da oben rüber. So ist das manchmal. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll ihnen das widerfahren. von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Kraftwerk Gottes. Deswegen möchte ich nochmal einladen, wenn ihr keine Zweierschaft habt oder keine Kleingruppe habt, die euch unterstützt in solchen Sachen, dann seid ihr arm dran. Lasst euch helfen. Sucht Menschen, die mit euch das teilen, die euch unterstützen in euren beruflichen, in euren menschlichen Herausforderungen, wo ihr an die Grenze der Liebe kommt. Das könnt ihr nicht alleine. Gott gibt seine Kraft. Und damit komme ich zum Ende. Die zwei Punkte. Die übernatürliche Zuwendung Gottes. Zum einen, indem du dem Ruf Jesu nach Vollkommenheit, nach Ganzheit in deiner Nachfolge vertrauensvoll zustimmst und bedingungsvoll Gehorsam leistest. Das ist das eine. Bereit bist zum Kampf. Und zum zweiten, indem du im Gebet der Liebe Gottes dich zuwendest und ihre verwandelnde Kraft erlebst. Wir haben vorhin das Gebet gehört, was Franz von Assisi zugeschrieben wird. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst. Ich werde das nachher nochmal beten und werde nach jedem Gebetssatz eine Pause machen. Und dann könnt ihr selber still da etwas anfügen. Oder auch, wer es laut machen möchte, um andere zum Mitbeten an der Stelle zu ermutigen, der kann es auch laut machen. Ich möchte einladen, darüber nachzudenken. Was möchte ich persönlich tun, wenn ich an einen Menschen denke, mit dem ich gerade überquer liege? Überlegt bitte, was ihr konkret als kleinen Schritt, ersten Schritt tun möchtet. Zum Beispiel, ich möchte meinen verärgerten Kollegen eine Freude machen. Wäre ein kleiner Schritt. Versucht das einfach in eurem inneren Gespräch während des Abendmahls zu klären. Vor Gott. Im Anschluss an das Abendmahl werde ich dieses Gebet dann beten. Ich möchte euch einladen zum Abendmahl. Der Herr möchte uns beschenken. Das Abendmahl steht dafür, für diese reich schenkende Gnade Gottes, die nicht am Tod aufhört, sondern bereit ist, sich vollständig zu verschenken. Jesus hat uns das vorgelebt. Ich wiederhole nochmal aus der Bergpredigt zwei Worte aus unserem Predigttext. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist.